Guten Morgen. Heute kommen wir zum Höhepunkt unserer Trilogie, die wir zusammen durchgegangen sind. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Januar, als ich das erste Mal da war, da ging es so los, wie es heute beim Lobpreis endete, wo Moses Gott begegnet in der Wüste, in dem brennenden Dornbusch, und Gott hat ihm gesagt: Mose, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und wir stehen oder sitzen hier heute auf heiligem Boden, und Gott ist hier und möchte zu uns reden. Und wie es du, Samuel, vorhin ein paar Mal gesagt hast, und Gott möchte, dass wir heute Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die unser Leben prägen, die unser Leben vielleicht nachhaltig verändern, die unserem Leben Richtung geben. Entscheidungen, die unserem Leben Qualität geben. Heute überqueren wir den Jordan. Es hat angefangen im zweiten Buch Mose, als Gott zu Moses gesagt hat: Geh nach Ägypten. Könnt ihr euch erinnern? Und Mose, dieser demütige Mann, der hat gesagt: Wer bin ich? Das war seine erste Antwort. Und 5 Antworten weiter hat er gesagt: Schick einen anderen. Er hatte keinen Bock, nach Ägypten zu gehen. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Man kann sich auch sein Leben in der Wüste einrichten. Du kannst dir dein Leben auch in Ägypten einrichten, aber Gott hat einen ganz klaren Auftrag an Mose gehabt: Geh nach Ägypten. Und obwohl er keine Lust hatte, haben wir Gottes Güte und Gottes Geduld mit diesem Mann erlebt und haben erlebt, wie er gesagt hat: Also komm, dann geh mit Aaron. Und ich sage dir, ich werde bei euch sein. Und Gott hat und Mose und Aaron haben mit Gottes Hilfe, nachdem Gott die 10 Plagen geschickt hat, das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. All diese Dinge lesen wir im zweiten Buch Mose ab Kapitel 3 bis einschließlich Kapitel 12. Mach schon mal das erste Bild, bitte. Das war das Ziel, nicht nur rauszukommen aus Ägypten, sondern von Anfang an hat Gott dem Volk Israel und Mose, dem Überbringer dieser Botschaft, versprochen: Ich werde euch in das Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Und wir haben gehört, wir leben in einem Land, in dem Milch und Honig fließen. Wenn du nicht da warst, dann empfehle ich dir, geh in irgendeinen Supermarkt und geh ans Milchregal und schau dir mal die Milchsorten an, ohne diese Haferdrinks und was es sonst noch gibt. Unglaublich, die Auswahl ist unglaublich schwer. Was für eine Milch kaufe ich jetzt? Also ich kaufe immer Heumilch, kennt ihr das? Die Tiere kriegen keine Silage, schmeckt gut, sehr intensiv und immer das Fetteste, was es gibt. 3,5%, 3,8% gibt es auch. Und wenn du am Milchregal fertig bist, dann gehst du an den Honigstand und dann wird dir die Auswahl auch schwer. Es gibt so viele Honigsorten. Wir leben bereits in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber der Auftrag Gottes ist, dieses Land einzunehmen. Versteht ihr? Sigmaringen und die Region ist das Land, in dem Milch und Honig. Der Auftrag von Gott her ist, dieses Land einzunehmen. Wollen wir Gott gehorsam sein? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Ich freue mich so, dass ihr so unter Strom gesetzt wurden auf diesem, wie hieß es, Firecamp. Super, raus, auf von unseren Stühlen und raus in unser Land und Land einnehmen und den Menschen etwas Gutes tun. In unserem Land, wo alles furchterfüllt ist, Angst hat, wo geht unsere Zukunft hin, Angst hat, wollen wir uns das überhaupt antun, Kinder in diese Welt zu setzen, Angst hat, was soll ich für einen Beruf machen, bringt das alles, Angst hat, kann ich mein Leben noch leisten mit den Energiekosten, mit den Lebensmittelkosten, mit den Preisexplosionen, die wir alle erleben. Wir müssen raus. Und es geschah, dass die Israeliten herauszogen aus Ägypten. Und wir lesen im 2. Mose Kapitel 12, Vers 34, es waren 600.000 Männer plus Frauen plus Kinder plus Nicht-Israeliten. Also ich schätze mal, wir reden da so um circa 2 Millionen. 2 Millionen Menschen, alles was wir heute hören, müsst ihr immer dran denken, es dreht sich um 2 Millionen Menschen. Hamburg hat, glaube ich, 1,8 Millionen Einwohner. Also so eine Stadt umsiedeln in der Größe oder etwas größer als Hamburg. Das ist schon eine logistische Leistung. Gell? Und da sind ganz kleine und ganz alte Menschen dabei. Dann sind wir weitergezogen. Achso, erst wollte ich noch sagen, genau. 430 Jahre hat das Volk Israel in Ägypten gelebt. Und wir wissen, wie es dann in der Wüste weiterging, wie oft sie geschrien haben zu Mose, führ uns zurück, wir gehen lieber wieder nach Ägypten zurück, wie dass wir hier umkommen. 430 Jahre und jetzt war es soweit. Und dann im 4. Buch Mose, wir sind schon kurz vor dem Land Kanaan, 400 Kilometer Strecke haben die Israeliten hinter sich. Ich schätze, das wird so ungefähr ein Jahr gebraucht haben. Und dann standen sie vor dem Land Kanaan. Und Gott hat zu Mose gesprochen, schick 12 Kundschafter aus, um dieses Land auszukundschaften, um den Weg zu finden, wie ihr dieses Land einnehmen könnt. Aber es war den Israeliten versprochen. Gell? 40 Tage waren die 12 Kundschafter im Land Kanaan und sie haben alles das bestätigt, was Gott vorher ihnen gesagt hat. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Nur das Problem war, dass 10 von diesen 12 Kundschaftern gesagt haben, ja, aber niemals zu schaffen. Wir schaffen das nicht. Und 2, nämlich Kaleb und Josua, haben gesagt, das ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Lasst uns aufbrechen. Gott hat uns dieses Land versprochen. Und sie haben gesagt, lasst uns aufmachen. Wir wollen dieses Land einnehmen. Was haben wir aus dieser Geschichte gelernt? Die 10 Kundschafter, die gesagt haben, ja, aber die haben auf ihre menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten, auf ihre menschliche Kraft geschaut. Kaleb und Josua haben auf die Möglichkeiten Gottes geschaut. Und deshalb haben sie gesagt, natürlich schaffen wir das, wir wollen aufbrechen. Und wir lernen auch daraus, dass Gott nicht nur ein geduldiger Gott ist, sondern auch ein konsequenter Gott. Und es ist leicht zu merken, die Kundschafter waren 40 Tage in dem Land Kanaan, um es zu erkunden. Gott hat gesagt, weil ihr nicht geglaubt habt, weil ihr ungehorsam wart, dürft ihr jetzt 40 Jahre in der Wüste vor Kanaan leben. Keiner von dieser Generation, auch nicht Aaron und Moses, werden das Land, in das Land Kanaan einziehen. Gott ist auch ein konsequenter Gott. 40 Tage, 40 Jahre. Und so waren sie 40 Jahre in der Wüste und eigentlich mussten sie nichts tun. Gell? Wir lesen, die Kleider sind nicht verrottet, waschen mussten sie wahrscheinlich auch nicht, Nahrung mussten sie auch nicht zubereiten. Das kam alles, frei Haus, 40 Jahre, auch an so einen Zustand kann man sich gewöhnen. 40 Jahre in der Wüste. Aber es war nicht das Ziel, sondern das Ziel war, nach dieser Zeit den Jordan überqueren und das Land jetzt endgültig einzunehmen. So, und jetzt kommen wir zum Ende des 5. Buch Moses. Also diejenigen, die mich kennen, die werden sicherlich gleich festgestellt haben, ich habe eine neue Bibel. Meine alte ist komplett zerfleddert, aber die lasse ich richten. Und die hier ist noch etwas widerspenstig. Aber die kriegen wir hin. Ja, 5. Mose 31 ab 7. Danach ließ Mose Josua rufen und sagte vor ganz Israel zu ihm, sei stark und mutig, denn du sollst diese Menschen in das Land führen, das der Herr ihren Vorfahren mit einem Eid versprochen hast. Du wirst es als Erbe unter ihnen aufteilen. Hab keine Angst und verliere nicht den Mut, denn der Herr selbst wird vor dir hergehen. Er wird bei dir sein, er wird sich nicht von dir zurückziehen und dich nie im Stich lassen. So, das waren die Worte von Mose an Josua und die Vorstellung Josua als den Führer des Volkes Israel. Und interessant, wir kommen jetzt ins Buch Josua. Und Gott hat zu Josua genau das Gleiche gesprochen. Wenn wir ins erste Kapitel reinschauen, ab Vers 6, sagt Gott zu ihm, sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Vers 7, sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Und so weiter. Und in Vers 8, sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und dann in Vers 10, jetzt geht's los. Daraufhin befahl Josua den Anführern Israels, geht durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten. Denn in 3 Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. Wir sind kurz davor. In 3 Tagen geht's los. Schaut mal, dass ihr schon mal Proviant habt. Josua hat wieder 2 Kundschafter hineingeschickt ins Land Kanaan. Und wir wissen, dass der König von Jericho Wind davon bekommen hat. Und sie ahnten auch, wo diese 2 Spione beherbergt waren, nämlich bei einer Prostituierten. Gottes Wege sind schon sehr interessante Wege. Gell? Diese Rahab, die hat die Männer beherbergt und hat dann gesagt, ich helfe euch heraus, bitte, wenn es dann soweit ist, dann denkt auch an mich. Wisst ihr, und wenn Gott mit einer Frau wie Rahab so Großes tun kann, dann kannst du glauben, dass er auch mit dir etwas vorhat. Glaubst du das? Gott sucht nicht die Großen, die Abgehobenen aus, sondern die, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind oder am Rand der Gesellschaft sind. Und wenn du dir heute klein und unfähig vorkommst, dann möchte Gott genau in dein Herz reden heute Morgen und sagen, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe ein Ziel für dich und ich werde dich auf deinem Weg dorthin begleiten. So, und jetzt gehen wir in den heutigen Text. Josua Kapitel 3. Ach, wisst ihr was, jetzt stehen wir miteinander auf. Ihr könnt nachher noch lange genug sitzen, gell? Und hören im Stehen das Wort Gottes. Ihr wisst ja, wir sind auf heiligem Boden heute. Kapitel 3, Buch Josua, Abvers 1. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Schittim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. 3 Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr, so wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade, kommt ihr nicht näher. Danach gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Ich bin selber ganz aufgeregt. Zu den Priestern sagte er, nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf, machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josua sagte der Herr, ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslade tragen, folgende Anweisung. Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dann stehen. So, jetzt machen wir weiter in Vers 12. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Jetzt sind wir bei Vers 12. Nun wählt 12 Männer, einen aus jedem Stamm Israels. Die Priester werden die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. Da brachen die Menschen auf, um den Jordan zu überqueren, und die Priester, die die Bundeslade trugen, gingen voran. Es war Erntezeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Ihr könnt euch setzen. Mein Gott, müsste man sagen, gell? Es war Frühjahrszeit und der Fluss war über die Ufer getreten. Hätte es nicht vielleicht einen anderen Zeitpunkt gegeben? Typisch Gott, gell? Es gibt sicherlich auch Zeiten, wo der Wasserstand des Jordans niedrig ist, gell? Nein, jetzt waren wir 40 Jahre in der Wüste und Gott sucht sich genau die Zeit aus, wo es am schwierigsten ist, den Jordan zu überqueren. Mach schon mal die Folie 2, bitte. Das ist der Jordan ohne Hochwasser. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn da irgendwo ein paar Priester stehen mit der Bundeslade, dass das Volk weiß, an welcher Stelle sie durch den Jordan gehen müssen. Da stehen wir gerade. Ich dachte auch, der ideale Zeitpunkt wieder. Gell? Warum macht Gott sowas? Warum lässt er uns immer den unbequemen Weg gehen? Und warum dauert es so lange? 40 Jahre, ein Jahr aus Ägypten bis an die Grenze von Kanaan und dann nochmal 40 Jahre darauf gesattelt. Und mir kam so der Gedanke, so Nach 1945, ihr Älteren wisst das, ihr Jungen wahrscheinlich auch, habt ihr in Geschichte gelernt, wurde ja das Land in und Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Und eine der Besatzungszonen, die östliche, war die sowjetische Besatzungszone. Und dann wurde eine Mauer gebaut, ein Zaun, Deutschland wurde geteilt. Und am 9. November 1989, 44 Jahre später, ist die Mauer gefallen, ging das Tor in den Westen auf. Und viele, auch unsere Politiker, haben gesagt, das ist jetzt ein Staat, da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Ihr Träumer von der deutschen Einheit, was ist das für etwas Unrealistisches? Und es waren drei Männer. Es war Gorbatschow, der sowjetische Präsident zu der Zeit, George Bush Senior, der Präsident der Vereinigten Staaten, und Helmut Kohl. Über Helmut Kohl hat man Witze gerissen und ihn verlacht. Ach, die Träumer, was macht der bloß, was schwafelt der von einem vereinten Deutschland? Und diese drei Männer, die hatten einen Traum und haben sich gesagt, wir können doch nicht ewig so weitermachen. Wohin führt es? Jetzt schauen wir, wie wir friedlich, so gut es irgendwie geht, zusammenleben können. Und durch einen Versprecher in den Nachrichten bei einer Pressekonferenz ist die Grenze aufgegangen. Aber wisst ihr, diese drei Männer, die haben nie aufgehört, an ihr Ziel zu glauben, nämlich Deutschland wieder zu vereinigen, insbesondere Helmut Kohl. Er hat nie daran gezweifelt, dass irgendwann der Tag kommt, wo Deutschland wieder vereinigt wird. Und in diesem Lande leben wir heute. Gut, gell? Wenn es Menschen gibt, die nicht alles über Bord werfen und sagen, das wird eh nichts mehr. Hat schon so lange gedauert. Das kann nie mehr was werden. Ja, interessant, gell? So, wenn Dinge lange dauern, dann werden wir müde. Wir werden erschöpft. Wir fragen vielleicht, wie lange wird es noch? Oder wird es überhaupt noch was? Und merkt euch, sprecht euch tief ins Herz ein, Gott hat ein Ziel. Und wenn du in deiner Situation, in einer ausweglosen Situation, wenn du sagst, Gott, ich verstehe das nicht, es dauert schon so lange, ich kann es kaum mehr glauben. Gott kommt. Gott handelt in deinem Leben. Mein bester Freund, der Peter Lehmann, der Bundesleiter der Royal Rangers, der sagt immer, weißt du Manfred, eins wissen wir, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Das kannst du heute aufschreiben. Ich sage, Peter, das geht in die Ranger-Annalen rein, das kommt nicht von dir. Das hat Gott in dein Herz gesprochen. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und wenn deine Situation noch so ausweglos ist, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Nicht zu der Zeit, wo du denkst, jetzt kann ich nicht mehr. Er kommt rechtzeitig. Und wir wissen, als die Kundschafter ins Land Kanaan hineingingen, sie sollten ja zuerst durch die Wüste Negev, und dann ins Gebirge. Vielleicht möchte Gott dich fit machen für deine eigentliche Bestimmung. Gib nicht auf. Werde nicht mutlos. Lass deine Arme nicht sinken. Wir müssen Geduld lernen. Wir leben ja in so einer Instant-Gesellschaft. So Pulver ins Glas, was weiß ich, Erdbeermilch, Wasser drauf und fertig ist die Erdbeermilch. So, in so einer Gesellschaft leben wir. Gott, ich will das haben, aber jetzt sofort. Geduld fällt uns mittlerweile ganz, ganz schwer, Geduld zu haben. Und Gott möchte, dass wir das lernen, dass wir nicht aufgeben, dass wir weitergehen. Gott traut uns auch Rückschläge zu, aber er hat ein Ziel, nämlich in unser Land hineinzukommen, in dem Milch und Honig fließen. Das ist deine Bestimmung, das ist meine Bestimmung. Und wenn es noch so lange dauert. Das Leben, wisst ihr, das ist kein Sprint. Nicht 100 Meter in 9 Sekunden oder in 10 Sekunden, sondern das Leben ist langstreckig. Gell? Jetzt wir Bestager, Helmut, jetzt kommen wir. Gell? Wir haben schon manche Dinge, manche Stürme über uns hinwegfegen sehen und wissen, es geht immer weiter. Es geht weiter. Und Gott hat uns durch diese Dinge fit gemacht. Das Leben ist Langstrecke, kein Sprint. Und ich laufe ja immer wieder mal einen Marathon. Wisst ihr, wie lang ein Marathon ist? 42 Kilometer. Und das ist eine verdammt lange Strecke. Gell, wenn du da keine Pausen machst oder so, das solltest du ja nicht. Mach mal das nächste Bild bitte zum Thema Langstrecke und Licht aufgeben. So, das ist nicht kein Marathon, das ist der Ironman auf Hawaii. Und es sind drei Disziplinen, nämlich Schwimmen, Radfahren und Laufen. Dieser Jan Frodeno, der hat den Ironman ein paar Mal gewonnen, also Triathlon, gell? Der heißt Ironman, das ist das Original auf Hawaii. Und die Schwimmdistanz beträgt 3,8 Kilometer im Meer. Hier oben seht ihr die Zeiten, hat er 47 Minuten gebraucht. Die Radfahrdistanz ist 180 Kilometer, hat er 4 Stunden und 16 gebraucht. Und dann noch sozusagen als Sahnehäubchen drauf dürfen die zum Runterkommen sozusagen einen Marathon laufen, 42 Kilometer laufen. Und da hat er 2 Stunden und 42 gebraucht. Er hat für diese gesamten drei Disziplinen, da ist natürlich keine Pause zwischendrin, gell? 7 Stunden und 51 Minuten gebraucht. Gell? Und ich kann mir das nicht vorstellen, sowas jemals zu machen, aber es gibt solche Typen unter uns. Meine beste Marathonzeit war 3 Stunden und 30 Minuten und heute schätze ich, wenn ich es in 4 Stunden schaffe, dann bin ich schon recht gut. Aber wisst ihr, wenn ich noch alt genug werde, so über 80 oder so, dann kann ich vielleicht noch deutscher Meister werden, weil dann ist keiner mehr außer mir am Start, gell? So. Und der Körper, der ruft, je nachdem, also wenn du gut anfängst, nicht zu schnell, die Geschwindigkeit ist ganz entscheidend bei einem Marathon, dass du nicht zu schnell anfängst, sonst kannst du abbrechen nach der halben Distanz schon. Aber so je nachdem, wie du drauf bist, so bei Kilometer 27 bis 30, da fängt dein Körper an zu rebellieren und dein Körper sagt auf Schwäbisch, aufhöre. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und es ist auch so. Gell? Also es geht unglaublich Kraft von dir weg. Und wenn du dann stürzt, das kommt auch vor, dann stehst du nicht mehr auf, weil der Körper ist einfach ausgelaugt. Oder wenn du einen Krampf bekommst, dann ist der Marathonlauf auch beendet. Das ist absolute Finito. Gell? Da machst du nicht mehr weiter. Und wenn du dann so an den Streckenrand schaust, so bei Kilometer 30 und höher, da liegt links einer, der kriegt gerade eine Infusion, rechts kotzt sich gerade einer den Magen leer, der andere wird intensiv behandelt, weil er gerade Krämpfe hat und so weiter. All diese Dinge, die erlebst du und dann merkst du in der Wade so ein kleines Zucken und denkst, bitte nicht, gell, langsamer laufen. Aber wenn du das Ziel nicht aus den Augen verlierst, und mir ist ja auch immer so gegangen, gell, ich sage, Körper, halt dein Gosch, gell, du läufst weiter bis über die Ziellinie und dann bist du bei Kilometer 40. Gell, und eine Dame neben dir sagt, gell, heute ist anstrengend, gell, heute haben wir es nicht, die kennst du dann nicht, die Frau, aber ja, aber eins wissen wir, gell? In 2 Kilometern werden wir die Ziellinie überschreiten und wenn wir drüber kriechen. Gell? So, und nicht aufgeben. Und die Bibelstelle, die ich euch mitgeben möchte, mach schon mal das nächste Bild. Die lesen wir in Jesaja 40. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, und merkt ihr das Wort warten, in der Luther-Übersetzung heißt es harren. Warten heißt Geduld. Nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie ein Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Das möchte Gott dir heute mitgeben. Hab Geduld und verlier das Ziel, das Gott mit dir hat, nie aus den Augen. Und unser Ziel, dein Ziel, ist die Überschreitung des Jordans und die Einnahme des Landes Kanaan. Nicht aufgeben, nicht müde werden, Geduld lernen, auf Jesus schauen. Gell, Samuel? Es wird funktionieren. Was hat Peter gesagt? Gott kommt spätestens rechtzeitig in deine Situation. Wisst ihr, und das wissen wir auch jetzt, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und schon länger im Leben stehen, Reifung erfolgt leider nicht in der Sauna. Ja, ich bin der absolute Sauna-Typ, Karl-Heinz weiß das. Gell? So. Schwitzen ohne was zu tun, du, das ist sowas schön. Gell? Aber so ist das Leben halt auch nicht. Er gönnt uns das, gell? Nach getaner Arbeit. Er gönnt uns solche Zeiten, absolut. Gell? Aber die Reifung im Leben, wisst ihr, wo die passiert? In den Tälern des Lebens, nicht auf den Höhenzügen, wo es schön ist, gell? Und wir genießen die Sonne und alles wunderbar, gell? In den Tiefen, in den Tälern des Lebens, da geschieht Reifung. Und Gott muss uns fit machen fürs Leben. Dann können wir den Jordan überwinden. Ich dachte mir auch so, jetzt ist der Josua so ein glaubensstarker Mann, gell? Und er hat so seine 2 Millionen Leute hinter sich und er hat die ganz klare Anweisung, morgen früh wird es passieren. Dachte mir, ob er vielleicht abends mal runter ist, so weißt du, ans Flussufer, gell, und gesagt hat, so vielleicht mal den Fuß reinhalten, weißt du. Einfach, Gott, ich glaube dir, gell, absolut. Aber vielleicht bewegt sich ja das Wasser schon etwas, wenn ich meine Fußspitze ganz kurz rein, einfach noch, nicht aus Unglauben, sondern zur Absicherung, weil morgen stehen 2 Millionen Leute hinter mir. Gell. Was wäre das, wenn das Wasser nicht zurückgehen würde? Also so wäre ich, wahrscheinlich hat Josua ganz anders gemacht. Gell. Wir lesen auf jeden Fall nichts in der Bibel. Aber ich bin sicher, er hat sich schon so Gedanken gemacht, gell? Hochwasser, wir haben es nie probiert, kein Test vorher, einfach glauben, dass es passiert. Stark, gell? Wir wissen, es hat funktioniert. Ja, und dann haben wir ja in der ganzen Geschichte auch erlebt, die Wüste Negev, 50 Grad heiß, trocken und dann die Anweisung Gottes. Und wenn ihr die Wüste hinter euch habt, dann geht er ins Gebirge. Nicht so den einfachen Weg, sondern den schwierigen Weg. Oder jetzt hier der Jordan in der Frühjahrszeit, ausgerechnet, wenn wir drüber gehen, traut uns Gott oder mutet uns Gott zu, bei Hochwasser durch den Jordan zu gehen. Hätten wir völlig anders gemacht, da bin ich absolut sicher, wir hätten abgewartet, bis die Trockenzeit kommt und das Wasser tief steht. Gell? Und dann hätten wir gesagt, jetzt Gott, jetzt kannst du den Rest machen. Gell? Wir haben einmal das Timing schon so in die Hand genommen. Gell? Ich bin auch so ein Typ. Wisst ihr, wenn ich etwas in meinem Leben gelernt habe, dann meine eigenen Pläne mal einfach liegen zu lassen. Ich bin so ein Typ, ich bin früher in jede Verhandlung, in jedes Meeting, überall hineingegangen, indem ich mir gesagt habe, ich habe einen Plan A, B, vielleicht noch einen Plan C. Aber eins ist hundertprozentig sicher, ohne Ergebnis gehe ich aus dieser Verhandlung nicht raus. So war ich drauf. Und ich habe mir das dann auch diese Pläne auch alle ausgearbeitet. Gell? Und ich hätte können locker sagen, Gott, guck hier, A, B, C, alles schon geschrieben, du darfst nur noch unterschreiben. Ich habe schon unterschrieben. Gell? So war ich. Und das habe ich gelernt in meinen vielen Jahrzehnten, wo ich auf dem Weg bin, ergebnisoffen in eine Verhandlung hineinzugehen, indem ich gesagt habe, Jesus, ich habe keinen Plan B. Ich habe sicherlich meine Vorstellung, mach du. Die größte Lernlektion in meinem Leben war das, dass ich meine Pläne einfach einmal liegen, gar nicht gemacht habe und gesagt habe, jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Und wisst ihr, wenn unsere manchmal armseligen Türen, wenn wir immer wieder erleben, wie Türen zugehen, dann müssen wir eins wissen. Türen, die Gott aufmacht, die kann kein Mensch der Welt schließen. Und das müssen wir lernen. Mal unsere Türen Türen lassen, unsere Pläne einfach liegen lassen und so viel Glauben wie ein Kaleb und ein Josua haben und sagen, Jesus, mach einfach du. Ich bin gespannt. So, wir müssen uns den Herausforderungen stellen, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Und wir müssen dazu raus aus unserer Komfortzone. Und dafür habe ich auch ein schönes Bild. Mach dir mal das nächste. Gell? Also den linken kenne ich nicht, den rechten Boxer kenne ich, kennt ihr ihn auch? Der Wladimir Klitschko, bei einem Weltmeisterschaftskampf. Auf jeden Fall, der hat nicht ins Leere geschlagen, so wie das aussieht. Gell? Seht ihr, wie der Schweiß spritzt? Und da waren beide garantiert nicht in der Komfortzone. Und ich dachte, das trifft so für unser Leben. Wir müssen uns den Kämpfen, die Gott uns zumutet, einfach auch stellen. Und jetzt schauen wir uns miteinander die Bibelstelle dazu an. Die lesen wir im 1. Korintherbrief. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Aber wir tun es für einen ewigen Preis. Unsere Bestimmung, unser Ziel von Gott her gesehen, unsere Berufung. Und so sagt Paulus, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Also scheinbar wurde zu Zeiten von Paulus wurden auch schon Boxkämpfe ausgetragen, gell? Wir müssen manchmal unseren Körper unter unseren Willen zwingen. Und wir müssen bereit sein, uns aus unserer Komfortzone einfach heraus zu bewegen. Und irgendwann stehst du an deinem Jordan und Gott sagt, jetzt geht's los. Jetzt geht's hinüber. Jetzt bist du fit. Jetzt ist dein Zeitpunkt gekommen. Die Israeliten, ich weiß nicht, ob sie es gewusst haben, wahrscheinlich schon, nächste Herausforderung war Jericho, nach dem Jordan. Also da ging es dann ab, nachdem Gott sie 40 Jahre lang in der Wüste versorgt hat, mit Essen und trinken mit Kleidern. Sie mussten nichts tun, nur wandern oder sitzen und warten. Jetzt kamen sie in ihre Eigenverantwortung rein. Jetzt mussten sie Land anbauen, sie mussten Städte einnehmen, sie mussten Land erobern. Es wurde jetzt nicht gemütlich, gell, in Kanaan. Es wurde nicht gemütlich, aber es war ihre Bestimmung, ihr Land. Mach mal die nächste Folie. Wir kommen zum Schluss. Ägypten steht für Gefangenschaft. Ägypten steht für Gebundenheit. Ägypten steht für Unfreiheit. Und Gott möchte uns nicht in unserem Ägypten lassen. Gott möchte, dass wir aufstehen, dass wir all diese Herausforderungen annehmen und unser Ziel, unsere Bestimmung nie aus den Augen verlieren, bis Gott sagt, und jetzt bist du soweit. Jetzt kannst du den Jordan durchschreiten. Und Kanaan steht für Freiheit, für Ungebundenheit. Kanaan ist unsere Bestimmung. Und ich denke, Gott fragt jeden von uns heute Morgen, hey, in welchen deinen Lebensbereichen befindest du dich noch in Ägypten? Und hast dich vielleicht sogar so häuslich eingerichtet, weißt, ach du, es passt schon. Und gehorchst Gott nicht, indem er sagt, hey, steh auf. Ich möchte dich in deine Bestimmung, in deine absolute Freiheit, in deinen absoluten Lebenssinn hineinführen. Du bist fit gemacht geworden von mir und jetzt geht's los. Jetzt nimmst du deinen Platz ein. In deinem Berufsleben, in deiner Familie, in deiner Firma. Und jetzt tust du, zu was ich dich gesandt habe. Nicht irgendwo festkleben, versteht ihr? Sondern etwas tun, was Gott für uns, für dich bestimmt hat. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn ich heute noch jung wäre, so in eine Firma rein, ich bin absoluter Maschinenbauer, ich brauche Öl, Geruch und einfach sagen, hey, lasst uns Produkte entwickeln, die das Klima schützen, lasst uns Produkte entwickeln, die wir leicht recyceln können, lasst uns Produkte entwickeln, die der Schöpfung gut tun. So stelle ich mir so nicht die letzte, sondern die nächste Generation vor. Gell? Nicht irgendwo auf dem Asphalt festkleben, sondern sagen, hey, wir machen das. Wir wuppen das, weil Gott auf unserer Seite ist und wir unsere Schöpfung bewahren wollen. Das ist unser Auftrag. Okay, also ich weiß nicht, in welche Richtung du gehst beruflich. Gell? Aber denk einfach dran, Gott möchte uns aus unserem persönlichen Ägypten, und es kann ein einzelner Lebensbereich sein, der noch irgendwo in Ägypten ist. Er möchte uns herausführen und er möchte uns fit machen. Er traut uns zu, dass wir Langstrecke laufen. Er traut uns zu, dass wir auf unserer Komfortzone herausgehen. Und dann gehen wir durch den Jordan in das Land, in dem Milch und Honig fließen. In mein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wisst ihr, und ich habe schon ein paar Mal gesagt, du und ich, wir können die Welt verändern und wir werden die Welt verändern. Jeder an seinem Platz. Wir sind Weltveränderer. Aber dazu müssen wir aus Ägypten raus und nach Kanaan hinein. Bist du dabei? Komm, lass uns aufstehen, ich bete noch miteinander, mit uns. Ich lege mir gerne die Hand auf mein Herz, weil da werden Entscheidungen gefällt. Und wenn du heute Entscheidungen treffen möchtest in dein Leben, und Samuel hat schon gesagt eingangs, wir sind jeden Tag herausgefordert, Entscheidungen zu treffen, dann mach es. Und ich werde es dann am Schluss versiegeln in Jesu Namen. Jesus, danke, dass deine Gedanken so wertvolle Gedanken sind über jeden Einzelnen von uns. Jesus, danke, dass du ein ganz klares Ziel hast für uns. Danke, dass du eine Berufung und eine Bestimmung hast für mein Leben, für unser Leben. Leben. Und danke, Jesus, dass dein sehnlichster Wunsch ist, dass wir unser Ägypten, Lebensbereiche, die noch in Gefangenschaft, in Gebundenheit sind, dass wir sie ab dir abgeben. Du möchtest uns herausführen. Und ich danke dir, dass du uns nicht 40 Jahre in der Wüste lässt, sondern dass du uns durch den Jordan hindurchschreiten lässt, auch wenn Hochwasser ist, und dass wir dazu bestimmt sind, Land einzunehmen, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, ein Land, in dem Freiheit herrscht, meine persönliche Freiheit. Jesus, ich versiegle alle Entscheidungen, die heute Morgen hier in diesem Raum und auch im Livestream getroffen worden sind. Ich versiegle sie in deinem Namen. Wir wissen, du kommst spätestens rechtzeitig. Ich danke dir. Ich segne jeden Einzelnen von uns. In deinem Namen, Jesu. Amen. Amen.